Das Übersinnliche im Kunstwerk. Ich will hier nicht von Werken sprechen, zu denen der Maler, wie etwa ehedem Gabriel von Max, durch spiritistische Seancen angeregt wurde oder gar von den fragwürdigen Erzeugnissen begnadeter Malmedien und solcher Maler, die sich gerne dafür halten lassen. Es wird vielmehr die Rede sein vom Übersinnlichen im Schaffensvorgang bei einem jeden wahrhaftigen Künstler, von dem geheimnisvollen Etwas, das die treibende Ursache des Schaffens bildet, von den in sinnlichen Formen Darstellung suchenden Seelenkräften, die in manchen Menschen, den echten Künstlern, in einer nach Ausdruck drängenden Tendenz gegeben sind, um dann durch die künstlerische Tat zutage zu treten. Der Laie macht sich im Großen und Ganzen meistens eine sehr irrige Vorstellung zurecht, wenn er sich das Schaffen müssen eines wirklichen Künstlers erklären will. Die fast allgemeine Annahme ist, dass ein solcher Mensch eben sein Metier gelernt hat und nun bestrebt ist, es anzuwenden. Man verwechselt das Künstlertum mit dem erlernbaren Beruf, der ihm zur Schaffensäußerung verhilft, während es eine psychophysisch begründete, angeborene Eignung eines Menschen ausmacht, der Vermittler sinnlich fassbaren Ausdrucks für sonst unfassbare Seelenregungen zu sein. Was sich für einen geborenen Künstler erlernen lässt, ist nur die technische Handhabung der Ausdrucksmittel seiner Kunst. Was sich üben lässt, ist die Beobachtung der in seiner Kunst zu brauchenden Wirkungsmittel im Schaffen der Natur. Hier im Schaffen der Natur findet der Künstler auch die ewigen kosmischen Gesetze ausgesprochen, denen er selbst in seinem Schaffen sich unterordnen muss, will er nicht seine Ausdruckskraft ins Chaotische strömen lassen und will er wirklich den tanzenden Stern aus dem Chaos gebären, von dem die Macht ausgeht, seine eigenen Welten in ihren geordneten Bahnen zu erhalten. Schaffen im künstlerischen Sinne ist nicht das Erscheinenlassen einer Form aus dem Nichts. Künstlerisches Schaffen ist Organisieren. Formlose Kunst ist ein Unding. Etwas wie das Lichtenbergsche Messer ohne Heft und Klinge. Alle Kunst ist seelische Bewegung, die zur Form gestaltet wurde. Wo also der durchgereifte Kristallisationsprozess fehlt, wo seelische Bewegung nicht zur Gestaltung, zur Form geworden ist, dort darf man füglich nicht von Kunst reden. Dort handelt es sich lediglich um unvermögende Versuche, seelische Bewegung zu gestalten oder um die Bemäntelung dieses Unvermögens durch ein neues oder altes Schlagwort. Unsere Zeit ist reich an solchen Erscheinungen, und es fehlt ihnen allen nicht an begeisterten Harfnern, die ihren fragwürdigen Göttern in allen Tonarten aus der eigenen Ekstase heraus Lobeshymnen zu singen wissen. Um Schlagworte ist man niemals verlegen. Auch das berühmte Sprengen der Form, durch das man hilfloses Unvermögen als eine Überfülle der Kraft zu deuten beliebt, ist ein schönes Schlagwort. Wo ein wirklicher Künstler von Gottes Gnaden eine hergebrachte Form zu sprengen unternimmt, da ist längst seine eigenschöpferische Form vorhanden und der Edelguss seelischer, klingender Glockenmetalle strömt nicht formlos dahin, sondern wird umgegossen in eine erweiterte, längst die alte umfassende neue Form. In der Kunst ist das Gottesgnadentum auch heute noch nicht abgeschafft und wird auch trotz aller bolschewistischen Agitationskunst sich nicht abschaffen lassen. Ersatz dafür ist zwar reichlich vorhanden, aber das Hochland der Kunst liegt unerreichbar für seine Usurpatorengelüste. Wer nicht von der Urnatur zum Künstler gebildet, zum Schaffen gezwungen wurde, der bleibe fern von ihrem Allerheiligsten. Nimm deine Schuhe von den Füßen, denn der Ort, da du stehst, ist heiliges Land. So spricht Natur zu jedem, den sie zum Künstler schuf. Und wehe ihm, wenn er die Göttergabe, die ihm wurde, jemals profaniert. Er wird niemals zurückfinden in das Reich des ursprünglichen Schaffens, das ihm vorbehalten war. Die aber nicht berufen sind und dennoch die Toga des Künstlers um ihre Schultern drapieren, betrügen nur sich selbst, indem sie andere betrügen. Gras bleibt Gras, so sehr es sich auch recken mag, um zum Baume zu werden. Eine kleine Zeit hin mag es wohl gelingen, alle Geister vor den Siegeswagen eines überschätzten Epigonen zu spannen, aber die ihn heute ziehen, werden selbst ihn schon morgen stürzen. Die seelischen Kräfte, die im wahrhaften Künstler sich offenbaren wollen, sind latent und ohne Äußerungsdrang in jedem Menschen. Würde sie jeder in sich erkennen, dann würde die Menschheit im Künstler ihren berufenen Zeichendeuter, den Seher ihrer geheimsten Regungen verehren. Und es wäre nicht möglich, dass sich Abertausende durch allerlei Scheinwerk täuschen ließen, das von wahrhafter Kunst, vom Werke der geborenen Künstler, nur den Namen stiehlt. Das Werk des Künstlers entsteht nicht durch den Nachahmungstrieb der Natur gegenüber. Der Künstler, auch wenn er sich selbst so wenig kennt, dass er es etwa meint, will niemals die Natur wiedergeben. Die Natur bringt ihm nur die Auslösung einer seelischen Bewegung, und um dieser seelischen Bewegung nun Ausdruck in sinnenfälliger Weise zu schaffen, kann er mehr oder weniger, je nach der Sonderart seiner Begabung, die Formen oder Farben der Natur, ihre Erscheinung im Allgemeinen oder im Einzelnen benutzen. Er kann in hohem Grade von dieser äußeren Erscheinung der Natur abhängig bleiben, kann aber, wenn er dazu fähig ist, auch in ihr Inneres dringen und das Wirken ihrer Kräfte in seinem Werke entschleiern. Der wahrhafte Künstler schafft immer eine neue Welt aus seinem Innern, indem er die Bewegungen seiner Seelenkräfte zu Formen sinnenfälligen Ausdrucks gestaltet, auch wenn diese neue Welt der äußeren Erscheinungswelt auf das Genaueste zu gleichen scheint. Inwieweit sich diese neue, durch Eigenschöpfung entstandene Welt mit den Formen der äußeren Natur deckt, das ist Sache der Begabungsart, und keineswegs ist, wie ich schon sagte, Naturtreue in diesem äußeren Sinn ein Gradmesser für die Höhe oder den Umfang seiner Begabung. Diesen Gradmesser finden wir nur, wenn wir in jedem Kunstwerk, das diesen hohen Namen verdient, nach der Intensität des Erlebens einer seelischen Bewegung forschen, und diese gibt sich zu erkennen in der Intensität der daraus entstandenen sinnenfälligen Ausdrucksform. Ich glaube, klar genug gesagt zu haben, dass diese Ausdrucksform wohl den äußeren Formen und Farben der Natur entsprechen kann, aber keineswegs ihnen etwa in jedem Falle entsprechen muss. Ein Werk der Malerei oder Plastik kann ein Kunstwerk höchsten Ranges sein, auch wenn seine Formen und Farben nirgendwo in der Natur ihre Entsprechungen haben. Aber was immer es an Formen zeigt, muss gestaltet und innerhalb dieser Formenwelt rhythmisch geordnet erscheinen, oder es hört auf, ein Kunstwerk zu sein. Welcher Richtung man einen Künstler zuzählen will oder welcher er sich selber zuzählt, ist für seine Wertung völlig gleichgültig. Die Frage muss immer lauten: Ist seine Richtung echt? Ist es wirklich seine Richtung oder richtet er sich selbst, das Wort hier im anderen Sinne verstanden, indem er zeigt, dass er selbst kein eigenes Müssen in sich trägt, sondern sich nach einem anderen richtet. All diese Richtungen in der Kunstbeflissenheit unseres an wirklicher Kunst so armen Zeitalters sind ja nur möglich dadurch, dass stets ein ganzer Klüngel solcher, die keine eigene Richtung haben, im Hinterhalt liegt und sich, sobald einer kommt, der mit seiner eigenen Richtung erfolgreiche Bahnen zieht, an sein Schlepptau hängt. Und wer von denen, die heute über Kunst zu schreiben wagen, fühlt denn die großen Zusammenhänge mit dem Ursprung aller Kunst, aller Zeiten und Völker so tief im Blute strömen, dass ihm ein Recht daraus würde, über dieses Mysterium schreiben zu dürfen? An den Fingern einer Hand sind sie aufzuzählen, die heute berufen wurden, das hohe Amt des Sprechers für die Kunst zu verwalten. So kommt es denn, dass diese Hinterhältler, die sich ans Schlepptau eines Echten hängen, massenweise beflissene und für alles mit Worten gewappnete Anreißer auffischen, die dann dem staunenden Publikum mit überlegener Geste den endlichen Triumph der Kunst in der neuen Richtung verkünden. Wäre Kunst, wie es heiß zu wünschen ist, eine Angelegenheit der allgemeinen Bildung, dann wüsste auch der gebildete Laie, dass jede große Kunsterneuerung nur von Einzelnen ausging und dass deren Mitläufer bald in wohlverdiente Vergessenheit gerieten. Würde Kunst als Lebensäußerung verstehen gelehrt, dann wüsste jeder, dass echte Künstlerschaft stets und zu allen Zeiten nur auf den Schultern Einzelner ruhen kann und dass jedes Programm in der Kunst den Tod alles ehrlich wahren Schaffens bedeutet. Der wirkliche Künstler muss malen, muss meißeln, wie es ihm der Gott in seinem Innern befiehlt, einerlei welchen Namen man seiner Ausdrucksart geben mag. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Amen. Die aber sich zu Richtungen zusammentun, zeichnen sich zumeist dadurch aus, dass sie auch einmal anders konnten, bis sie aus suggestibler Schwäche sich umnebeln ließen, von dem Weihrauch, den man einem oder dem andern sonderlinghaften, aber echten Künstler nicht wegen seines Künstlertums, sondern wegen seiner bizarren Darstellungsallüren darbrachte, wenn sie nicht gar zu denen gehören, die allerdings nicht anders können, weil ihnen alles tatsächliche Können fehlt. Wer den ganzen Kunstbetrieb, Verzeihung, aber man kann es nicht anders nennen, an den heutigen Kunststätten auch nur einigermaßen kennt, der weiß auch, dass noch ganz andere, wenig erfreuliche Motive viele darzubringen, ihre eigene Richtung aufzugeben und sich einer neuen Richtung zu verkaufen, die Erfolg verspricht. Es sind durchaus nicht immer unlautere Elemente, die so handeln. Aber wenn ein Maler jahrelang sein Bestes zu geben sucht und er muss die Erfahrung machen, dass ihm die geschäftlich erfolgreichsten Kunsthändler die Türen verschließen, während die neue Richtung mit ihrem durchsichtig oberflächlichen Rezept auf allen Wänden prangt, dann gehört schon eine seltene Festigkeit und Charakterstärke dazu, weiter zu darben, während sich die Herren der neuen Richtung mit dem leicht verdienten Gelde reicher Kunstsnobs gute Tage bereiten. Man sagt, dass Wohlleben das Schaffen so manchen Künstlers untergraben habe. Es mag das in vereinzelten Fällen wahr sein, aber ich glaube behaupten zu dürfen, dass die gemeine materielle Not viel mehr Unheil im Bereiche der Künstlerschaft angerichtet hat. Nicht alle von der Natur zur Künstlerschaft Berufenen haben die nötige Ehrfurcht vor ihrem eigenen Priestertum, die sie befähigen könnte, jeder Not die Stirne zu bieten. Soll der wüste Indianertanz, der als modernes Kunstleben auch vielversprechende junge Kräfte in Massen für alles wahrhafte Künstlertum verdirbt und zugrunde richtet, nicht noch weiter ansteckend stets neue Reihen in seine Delirien ziehen, soll nicht weiterhin eine Wertvernichtung großen Stils am Nationalvermögen aller Länder zehren, dann muss sich das kaufende Publikum endlich einmal daran erinnern, dass wahrhafte Kunst nur gedeihen kann, wenn das Volksempfinden hinter ihr steht. Erst aber, wenn man sich erinnert, dass der Künstler kein Dekorateur der leeren Wandflächen unserer Wohnräume, sondern ein Künder und Deuter der Seele ist, wird auch das Volksempfinden dem Schaffen seiner Künstler den erforderlichen Rückhalt geben können. Ein jeder berufene echte Künstler ist ein Brückenbauer, der das Reich der äußeren Sinnenwelt mit den Gestaden des Übersinnlichen verbindet. Man muss nur über diese Brücke zu gehen wissen, das heißt, man muss das stete Bewusstsein in sich wach erhalten, dass in jedem Werke echter Kunst eine seelische Bewegung, ein seelisches Erlebnis nach Ausdruck ringt und muss eben dieses Erlebnis in sich nachzuerleben suchen. Eine solche Stellungnahme des Publikums würde auch gar bald der leidigen Großmannssucht der mäßig Begabten, die sich so gerne Künstler nennen hören, ein Ende bereiten. Es gibt ja so viele Gebiete, auf denen eine erträgliche Begabung Ersprießliches leisten kann. Nicht jede gute Veranlagung zum Malen oder Modellieren, selbst nicht ein hervorragender Geschmack in den Bereichen der Farbe und Form, ja nicht einmal die beste Beobachtungsgabe und Treffsicherheit in der Darstellung, berechtigen ohne weiteres einen solchen Könner, sich unter die Künstler zu zählen. Hier tut eine Entwirrung der Begriffe Bitternot, wenn sich etwas zum Guten ändern soll. Es hat Künstler gegeben, Künstler allerersten Ranges, die bei jedem Werke mühevoll mit den einfachsten Problemen der Darstellung ringen mussten. Von einem überaus feinkultivierten holländischen Maler erzählt man, dass er oft lieber eine Situation, die ihn künstlerisch anregte, in Worten in sein Notizbuch schrieb, da ihm das Zeichnen eine Qual war, das Zeichnen können nicht immer hinreichend zu Gebote stand. Seine Werke aber sind echteste und tiefste Kunst. Aus jedem seiner Bilder spricht eine im Innersten bewegte Seele. Man behauptet, das Publikum in seiner Allgemeinheit wird niemals fähig sein, große Kunst aus sich heraus zu würdigen. Es sucht die Anekdote, klebt nur am Gegenstand und ahnt nichts von wirklichen künstlerischen Werten. Wenn man damit das Publikum treffen will, so wie es jetzt ist, irregeleitet durch das alle paar Jahre in anderen Dissonanzen ertönende Feldgeschrei der Richtungen, irregeleitet durch eine von mehr oder weniger Unberufenen geschriebene oberflächliche Kunstliteratur, dann mag man recht haben. Aber die Kräfte der Seele, in denen alle Kunstschöpfung ihre letzte Ursache hat, lassen sich nicht auf die Dauer verschüttern. Man muss nur den Unrat lockern, der sich seit Generationen angesammelt hat, und die Kräfte der Seele werden zeigen, dass sie noch am Leben sind.